Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
In der Galerie Nichts im Kulturhaus Arthur in Chemnitz wurde am 15. April eine Ausstellung Frauenorte zwischen Sachsen und Prag eröffnet. Sie stellt bedeutende Frauen vor, die unsere gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Sie haben sich für die Gleichstellung der Frauen gegenüber Männern eingesetzt, haben für das Wahlrecht der Frauen gekämpft, wollen den Frauen das Studium an den Fachschulen und Hochschulen zugänglich machen, sowie die Ergreifung mancher bislang nur den Männern vorbehaltenen Berufe ermöglichen. Die Ausstellung wurde von der Organisation Gender Studies gemeinsam mit dem Landesfrauenrat Sachsen vorbereitet und ist ein Bestandteil des Programms der Europakulturhauptstadt Chemnitz. Unsere Kollegin Jarmila Vaňková besuchte die Ausstellungseröffnung.
15. dubna byla v kulturním domě Arthur v Chemnitz zahájena výstava s názvem Místa ženské paměti mezi Saskem a Prahou. Představuje významné ženy, které utvářely česko-německé dějiny druhé půlky 19. a první půlky 20. století. Tyto ženy se zasazovaly o rovná práva žen, o možnost volit nebo studovat. Výstava je součástí programu Evropského hlavního města kultury Chemnitz. Na vernisáži se byla podívat naše kolegyně Jarmila Vaňková.
Unmittelbar nach der Ausstellungseröffnung in Chemnitz bin ich nun im Gespräch mit Frau Johanna Jonáková von der Organisation Gender Studies in Prag und mit Frau Dr. Jessica Bock, Vorsitzende vom Landesfrauenrat Sachsen. Guten Abend. Um einige Namen der Frauen, die in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts tätig waren, herauszugreifen, fangen wir vielleicht mit Auguste Hauschner an. Auguste Hauschner gilt als Wegbereiter der deutschsprachigen Schriftsteller in Prag. Sie wurde 1850 in Prag in die Familie eines wohlhabenden Fabrikanten geboren. Sie heiratete Benno Hauschner und gemeinsam zogen sie nach Berlin um. Ihr schriftstellerisches Werk ist umfangreich und ich bitte Sie, Frau Jonáková, es in Kürze vorzustellen.
Was ich auf Auguste Hauschner wichtig finde und warum wir sie auch ausgewählt haben für unsere Ausstellung, ist, dass sie zwar in Prag angefangen hat, aber dann ist sie wieder nach Berlin mit ihrem Mann umgezogen und dort haben sie einen bedeutenden Gesellschaftssalon eingerichtet, wo sich dann die Vertreter der Berliner Kunstwelt damals trafen, wie zum Beispiel Max Brod, Max Liebermann, dann Ludwig Thoma oder Thomas Mann, Stefan Zweig auch. Sie persönlich, sie hat ganz viele Roman und literarische Texte geschrieben. Was ich erwähnen möchte, das war Roman Familie Lovositz. Und in diesem Roman kehrt sie eigentlich zurück nach Prag. Und sie schildert dort das Leben einer jüdischen Familie in Prag vor dem Hintergrund wachsender nationalistischer Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen. Was ich noch mehr erwähnen möchte, sie war überzeugte Pazifistin und große Gegnerin des aufkommenden Ersten Weltkrieges. Aber das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen hat sie als einen Wettkampf zweier Nationalitäten genommen oder gesehen. Ja, und eigentlich für sie waren die Tschechen als Fremdkörper gedacht.
Ein weiterer Name, Irene Kierpal, 1886 in Hořice, in eine jüdische Beamtenfamilie geboren, war eine der aktivsten deutschen Politikerinnen, die ihr Mandat für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bei allen Wahlen der Zwischenkriegszeit verteidigen konnte. Was waren ihre größten Verdienste? Was können Sie über sie sagen?
Sie war, wie schon erwähnt, 1920 wurde sie zu der ersten drei deutschen Frauen, die als Vertreterin der deutschen Minderheit in die Nationalversammlung gewählt wurden. Und sie gehört zu den aktivsten Abgeordneten. Sie engagierte sich in Fragen des Status von Frauen, Müttern und Säuglingen und trat für die Legalisierung der Abtreibung, wir sind im Jahr 1920, gegen das Zölibat von Lehrerinnen oder auch gegen die Diskriminierung von Roma.
Mhm. Ein weiterer Name, Wilhelmine Wiechowski. Geboren 1834 in Zwickau, in Böhmen, also in Zwickau, war eine Lehrerin, Schriftstellerin und Aktivistin der Frauenbewegung. Können Sie ihr Leben und Werk ein wenig näher bringen?
Eigentlich Wilhelmina Wiechowski hat staatliche anerkannte Zertifikate als Lehrerin für Englisch und Französisch an der Karls-Universität erlangt, noch bevor Frauen an Unis überhaupt studieren konnten. Und sie war dann als Lehrerin tätig. Und warum wir sie ausgewählt haben, weil sie hat mit ihrem Mann, zusammen mit ihrem Mann, den Deutschen Pädagogischen Verein gegründet. Und sie hat eine spezifische Sektion für die Frauen errichtet eigentlich. Ihr Thema war der gleiche Recht auf Bildung für Mädchen und Jungen. Und 1893 hat sie den Verein zur Förderung der Frau gegründet und diesen Verein hat sie dann in den nächsten 33 Jahre war sie Vorsitzende von diesem Verein deswegen und wir sind jetzt in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, also dann sind das große Fortschritte für die deutschsprachige Frauenbewegung in Prag. Also man muss immer die beiden Seiten, also sprachliche Seiten von den zwei Nationalitäten sehen, weil die tschechischen Frauenbewegung war früher gestartet als die deutsche.
Einen Bestandteil der Ausstellungseröffnung in Chemnitz bildete auch eine Diskussion über die gegenwärtige Situation der Frauen in Tschechien und in Sachsen. Frau Dr. Jessica Bock, was war interessant in dieser Diskussion für Sie? Was Neues haben Sie erfahren? Wie bringen die Frauen in Tschechien und in Sachsen in Einklang ihre Mutterschaft und ihren Beruf?
Ja, die Diskussion war sehr interessant, weil sie einmal aufgezeigt hat, die Parallelen, die Ähnlichkeiten, die es gibt zwischen beiden Ländern, aber doch auch Unterschiede. Und die Parallelen sind zum Beispiel, dass mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass da noch sehr viele Herausforderungen bestehen, wo noch sehr viel Reformbedarf besteht, gerade für Frauen, dass nicht immer nur die Frauen sozusagen zu Hause bleiben und die Kinder betreuen, sondern dass die Männer auch hier gleichberechtigt mit in die Pflicht genommen werden, auch hier Elternzeit mit zu übernehmen. Wir haben auch Ähnlichkeiten gesehen, was die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen angeht, also wie sehr auch beide Länder auch von europäischen Entwicklungen profitieren, Stichwort Istanbul-Konvention, die für beide Länder sehr wichtig war, um auch hier entsprechende gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen.
Haben Sie persönlich über die Situation in Tschechien etwas Neues erfahren? Und ich will ohne Vergleiche anstellen zu wollen, welches der Länder kommt Ihnen fortgeschrittener vor in puncto Entgegenkommen gegenüber den Frauen und Erleichterung ihrer Lage?
Für mich war neu, dass der Schwangerschaftsabbruch kein Straftatbestand ist, sondern dass hier in Tschechien durchaus eine liberale Gesetzgebung herrscht, im Unterschied zu Deutschland, wo der Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch steht, im Paragraphen 218. Das war mir gar nicht so bewusst und das fand ich für mich einfach nochmal eine ganz interessante Information. Und ich kann gar nicht sagen, welches Land jetzt fortschrittlicher ist, weil beide Länder durchaus aufgrund der gemeinsamen Geschichte durch die kommunistische Gewaltherrschaft durchaus haben. Andererseits nach 1990 durchaus starke unterschiedliche Entwicklungen genommen haben. Also in Tschechien war der Antifeminismus stark auch antikommunistisch geprägt. Das war in Ostdeutschland und in Sachsen zu Beginn der 1990er Jahre ähnlich, aber mittlerweile ist der Osten oder die sogenannte Ostfrau, die ostdeutschen Frauen, werden eher als emanzipatorische Avantgarde gesehen, die alles schon mal, also die häufiger Vollzeit berufstätig sind, die Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können und auch durch die DDR-Geschichte als viel emanzipierter gelten.
Jarmila Vankejová si povídala s Johanou Jonákovou z organizace Gender Studies a Jessicou Bock ze Saské zemské rady o výstavě Místa ženské paměti mezi Saskem a Prahou, která je k vidění v Chemnitz až do 20. května. Výstava mimo jiné představuje poslankyni československého předválečného parlamentu Irenu Kirpal. Ta se zasazovala především o rovná práva pro ženy a také třeba o zrušení celibátu učitelek nebo práva Romů. Vedle ní se návštěvníci dovědí také například o Augustě Hauschner, spisovatelce, rodačce z Prahy, která se zabývala národnostním napětím mezi Čechy a Němci, nebo Wilhelmíně Věchovsky, která byla aktivní na poli vzdělávání.
Sousedé. Graveln ist Trend. Also das Radfahren mit einer Kreuzung aus Rennrad und Mountainbike. Und davon will auch die Oberlausitz profitieren, mit einem eigens für diese Art Fahrrad erstellten Rundkurs. Insgesamt 320 Kilometer lang verbindet er Sehenswürdigkeiten in der Sächsischen Schweiz, dem Oberlausitzer Bergland und den Zittauer Gebirge. Hören Sie den Beitrag, welchen uns die Kollegen unseres Partnersenders NDR1, Jenny Hauswald und Jörg Winterbauer zugesandt haben.
Gravelbiking, tedy něco mezi silniční a horskou cyklistikou, je nový trend. Saská Horní Lužice mu jde naproti a vytvořila 320 kilometrů dlouhý okruh pro gravelbiky, který spojuje pamětihodnosti v Saském Švýcarsku, Lužických a Žitavských horách. Poslechněte si reportáž, kterou nám zaslali naši kolegové z partnerské stanice MDR 1, Jenny Hauswald a Jörg Winterbauer.
Okay, los geht's.
Los geht die schwarze Etappe in Groß-Schönau. 32 Kilometer gilt es zu überwinden, über Schotterpisten, Feld- und Waldwege und über asphaltierte Straßen. Oliver Herberg hat die Strecke für die Marketinggesellschaft Oberlausitz mitentwickelt.
Es sind 600 Höhenmetern zu bewältigen, also auch die schwerste Strecke von Rockhead, also die schwerste Etappe. Und die Highlights sind der Hochwald, der Johannisstein und die Burg Eubin.
Von Groß-Schönau geht es über Jonsdorf, Eubin und Olbersdorf bis nach Zittau. Die Routenplaner gehen von einer Fahrzeit von 3 Stunden aus.
Also Rockhead steht eigentlich für Abenteuer, den eigenen Schweinehund besiegen. Also es ist wirklich sehr kraftraubend. Es ist aber halt auch sehr viel Naturverbundenheit. Es ist sehr viel auch Kultur. Man fährt durch Orte, die auch so einen kulturhistorischen Hintergrund haben.
Bei moderater Steigung geht es mit Blick auf die Lausche in Richtung Waltersdorf. Dort angekommen gibt es Umgebindehäuser zu bewundern, eines schöner als das andere. In Jonsdorf lädt das Schmetterlingshaus zu einem Stopp ein. Und zum Johannisstein führt die Route dann über eine Wiese geradewegs hoch auf den Berg. Ein geländetaugliches Fahrrad ist da fast schon Pflicht, sagt Herberg.
Am meisten Spaß macht es auch mit dem Gravelbike. Mountainbike geht auch. Aber dadurch, dass ja auch ein bisschen Asphaltteil dabei ist, macht es schon mehr Sinn, mit einem Gravelbike zu fahren.
Wer bis oben durchhält, wird mit einem fantastischen Ausblick belohnt. Dann Abfahrt. Durch den Wald geht es zwischen den Kelchsteinen hindurch. In Eubin beeindrucken Burg, Kloster und weitere Sandsteinformationen. Hier lohnt es sich, mehr Zeit zum Besichtigen einzuplanen.
Die Strecke wurde entwickelt für alle, die Outdoor-Sport lieben, die gerne aktiv sind, vor allen Dingen aber auch für die Leute hier vor Ort, um halt einfach so ein bisschen die Naherholung und natürlich den Ganzjahrestourismus zu stärken.
Dann geht es weiter zum Olbersdorfer See. Im Sommer dürfte eine Abkühlung im Wasser eine große Bereicherung für das Rockhead-Erlebnis sein. Und wer da noch nicht genug hat, kann gleich die nächste Etappe von Zittau nach Löbau dranhängen. Die sei eher für Anfänger geeignet, sagt Oliver Herberg.
Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche
Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.